Mich dünkt, wir haben schon so viel Gutes gehört, Wertvolles gehört heute Morgen. Eigentlich bräuchte es gerne keine Predigt mehr. Aber jetzt, weil wir da sind, habe ich gedacht, ich sage vielleicht gleich noch etwas. Bevor wir den Text lesen, würde ich gerne noch beten. Die Predigt, die ich heute mit euch teile, ist so ein bisschen eine Zusammenfassung von dem, was wir eigentlich heute gehört haben. Es ist noch spannend. Hört nachher selber. Ich möchte einfach Gott noch einmal einladen, dass wir heute heimgehen, nicht mit einem beladenen Herz, hoffnungslos, traumatisiert, sondern ermutigt, durch sein Wort genährt, motiviert in die Woche rauszugehen, und den Glauben haben, dass der Gott, den wir nachfolgen, real ist und individuell in euer Leben hinein wird reden, heute und dann auch in dieser Woche. Mit diesem Anspruch gehen wir, wenn wir das, etwas weniger, wenn wir nicht. Darum möchte ich beten. Vater, wir laden dich ein. Du bist ja schon da, aber wir brauchen dich, das Ganze auch können zu verdauen, was das Leben ausmacht, in allen Herausforderungen. Auch mit dieser ganzen Corona-Geschichte. Es geht sehr viel in unserem Inneren ab. Und es ist so ein Geschenk, dass wir mit dir dürfen in den Ring steigen, mit dem, was uns beschäftigt, was uns aufzieht, das, was uns auseinanderreisst, das, was uns beschäftigt. Und ich danke dir für dein Wort, wo wie geschaffen ist für die Welt und auch heute Morgen das, was wir hören. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir da rausgehen mit einer tiefen inneren Freude, dass wenn auch Sachen auseinanderbrechen, du die feste Mitte bist und in allem innen eine Hoffnungsenergie freisetzt in unserem Herzen, dass wir wieder sehen, wer du bist. Nicht nur, was du machst, sondern wer du bist, mitten in dem Kontext von dieser Welt. Und ich freue mich darauf und Heiliger Geist, wir öffnen unser Inneres, wir lassen das reinsickern, was du schenkst heute Morgen und freuen uns, was du wirst tun. Amen. Ist gut.
Ich lese uns den Predigttext aus Markus 9. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Gipfel eines Berges. Außer ihnen war niemand dort. Plötzlich veränderte sich vor ihren Augen das Aussehen von Jesus. Seine Kleider wurden strahlend weiß, weißer als es auf Erden möglich war. Dann erschienen Elia und Mose und fingen an, mit Jesus zu sprechen. Rabbi, wie wundervoll ist es hier, rief Petrus aus. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Aber er wusste nicht, was er redete, denn er und die beiden anderen Jünger fürchteten sich sehr. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie sich umschauten, waren Mose und Elia verschwunden, und nur Jesus war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, wies er sie an, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Am Fuße des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatte, während einige Schriftgelehrte ein Streitgespräch mit ihnen führten. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Worüber streitet ihr euch? Fragte er. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte: Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Jesus sagte zu ihnen: Ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wie lange geht das schon so? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Er antwortete: Seit er ganz klein ist. Der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann? Fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief: Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus diesem Kind und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, sodass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen, und er stand auf.
Danke. Andreas, könntest du mir das erste Bild zeigen? Sehr gut. Kann man das Licht ein bisschen abnehmen, dass man das Bild noch ein bisschen schärfer sieht? Und wenn ich dich so sehe, Andreas, du bist nicht nur ein Namensvetter, aber du machst Technik schon seit unserem ersten Heimataufenthalt. Und schon vorher. Also das ist unglaublich. Ich möchte dir einmal danken, jetzt von meiner Seite her. Also, das ist ein Wahnsinn. Und dein Team, du hast ja Nachwuchsmitarbeiter gefördert. Also so Sachen fällt einem dann auf, wenn man in die Gemeinde kommt. Das ist ja unglaublich, das ist immer noch voll im Rennen. Danke vielmals. Die Geschichte hat etwas mit meinem Leben und meinem Ringen mit Gott zu tun. Die Geschichte hat etwas mit dem zu tun, wo wir drin arbeiten. Und ich glaube und bin überzeugt, die Geschichte hat etwas mit dir zu tun. Eine Anfangsfrage an euch, wo ihr einfach mal mitnehmt in die Auslegung von dem Text hinein. In welcher Person von dieser Personengruppe, die du jetzt gehört hast, kannst du dich am ehesten identifizieren? Mit welcher Person? Nehmt das einfach mal so mit, Personengruppe, kommen wir dann am Schluss nochmal darauf zurück. Überschrift von der Predigt ist eine Frage, wo Jesus an den Vater stellt. Und ich habe mich in den letzten Monaten ein bisschen mit Fragen auseinandergesetzt. Und zwar weniger mit der Frage, wo ich an Gott habe. Wir Menschen haben sehr viele Fragen, wo wir an Gott stellen. Oder wir stellen ihn in Frage. Ihr seid anders. Ich habe viele Fragen an Gott. Und ich habe mich einmal diesen Fragen gewidmet, wo Gott durch Jesus Christus den Menschen stellt. Und eine von diesen Fragen ist eben: Was heisst da, ob ich kann? Der italienische Maler Raphael, das ist da vorne, Raphael Sanzio, hat das Bild 1483 gemalt. Und das Bild heißt La Transfigurazione. Das ist eigentlich eben die am Berg der Verklärung. Und wenn wir das nächste Bild sehen, noch ein in einer anderen Betrachtung her, sehen wir, oben ist die verklärte Himmelswelt, unten ist die Realität vom Leben. Oben sind die drei Jünger, die mit Jesus, mit Gott eine unmittelbare geistliche, spirituelle Erfahrung machen und nicht mehr von dem Berg oben runter wollen. Sie wollen den Hüttenbauung und am liebsten oben bleiben. Also ich würde auch die Version wählen, wenn ich könnte. Und dann sehen wir aber das Volk unten, wir sehen die neun Jünger, wir sehen die Ohnmächtigkeit und wir sehen den Vater, nächstes Bild bitte, wo mitten in dem Bild innen ist, von mir aus gesehen, rechts auf der Seite mit dem Sohn. Wir haben den Kontext noch ein bisschen vorgelesen, also vorgeht tut ja Berg von der Verklärung und wenn wir den Text nach unserem Text heute anschauen, kommt die erste Leidensankündigung von Jesus. Und die Frage, die Jesus an den Vater stellt, reflektiert ein bisschen das Drängen, das Aufgewühltsein von dem Vater. Und eigentlich ist es auch eine Frage, die Jesus im Herzen hatte, nämlich wenn wir die Leidensankündigung mal vor uns herlegen, auch Jesus hat Fragen an seinen Vater. Nämlich die ultimative Frage. Vater, warum hast du mich verlassen? Also die Thematik, dass Gott Fragen stellt, ist nicht neu. Aber es hat ganz eine andere Dimension und die möchte ich euch gerne heute aufzeigen. Im Zentrum dieser Geschichte steht also die Antwort von Jesus auf die Frage vom Vater. Wenn du kannst, hilf mir. Und die Retourfrage ist, du fragst, ob ich kann. Es ist eigentlich gar keine Antwort auf die Frage vom Vater, sondern es ist eine weitere Frage. Und gleichzeitig ein Steilpass für uns heute Morgen. Ich hoffe, dass es ein Steilpass ist für dich. Und zwar, dass du dich persönlich herausfordern lässt und eine Stellungnahme nimmst in so Hoffnungs- und Verzweiflungssituationen, wo immer du heute stehst, wo wir vorher hatten, oder ob das Gain ist, oder ob das Agape international ist, oder dein persönliches Leben. Vertraust du Gott ganz, dass er kann? Unabhängig, wo und wenn er kann. Glaubst du daran, dass Gott in deinem Leben Möglichkeiten hat, Sachen in Bewegung zu setzen, die sich verdichten oder wo du stehen geblieben bist? Und bist du mutig genug, wie der Vater, ehrlich die Zweifel und das Ringen mit Gott anzugehen? Wir gehen einmal auf die drei Jünger ein. Die drei Jünger auf dem Berg der Verklärung, die sind ja eigentlich noch ganz easy drauf dort oben, die haben es noch recht gut. Aber es gibt ja auch wieder einen Abstieg von dem Berg Tabor. Sie müssen wieder runter ins Tal und findet sich ein paar Stunden später in einem Tohu Wabohu rein, in einem Volksauflauf. Und wir ahnen den Grund der Situation, nämlich die neun übrigen Jünger haben ohne Erfolg versucht, den Bub zu heilen. Und sind voll in den Hammer gelaufen. Umgeben von Pharisäern, Schriftgelehrten, es hat nicht funktioniert. Ist doch nicht möglich. Jesus hat sich kurz vorher mit der Aussage aus Markus 6,12 ausgestattet mit allen Instrumenten, die sie brauchen, damit sie. Wir hören und sie zogen aus und verkündigten, man solle umkehren. Und sie trieben Dämonen aus und sie salbten Kranke mit Öl und heilten sie. Und es stehen da 12 bevollmächtigte Theologen um einen Patienten, der zappelt im Staub und von einem Dämon hin und her gerissen wird und keiner kann etwas ausrichten. Das ist eine ungehörige Glaubenskrise im Querformat. Oder eben, Spannungsfeld zwischen Gottes Erfahrung und Glauben und der Realität unten in der Welt, im Tal. Wir können annehmen, das ist noch spannend, dass die Jünger, auch die Jünger von Jesus, der Rabbi, ihr Vorbild, der Jesus, es hat übrigens auch noch andere Rabbis gegeben zur damaligen Zeit, was er vorgemacht hat, haben sie haargenau versucht nachzumachen. Wie sollen sie auch? Das ist ja Logo. Ein Lehrer, ein Schüler, sie machen es nach. Meistens hat Jesus interessanterweise nicht bettet von einer Heilung. Manchmal hat er bettet, aber in den meisten Fällen eben nicht. Dann hat er meistens die Leute angelangt, berührt und dann hat er ihnen heilig zugesprochen oder Dämonen austrieben. Er hat ihnen befohlen, dass sie die Person verlassen soll. Und der Jünger ist das bis heute, bis da zu dem Moment, auch gelungen. Aber jetzt verhebt es nicht mehr. Die Formeln verhebt nicht mehr. Und das ist enttäuschend. Wo ist denn jetzt die existenzielle Kraft Gottes? Was verhebt denn da noch? Bis jetzt hat es doch funktioniert. Ich habe mich doch genau daran gehalten. Vielleicht, wenn wir unter uns jetzt auch gesagt sind, sie ein bisschen sauer oder eifersüchtig. Drei dürfen auf den Berg oben. Die haben dort oben so ein richtiges Fest gefeiert. Die haben Gott erfahren. Und wir neun, wir haben da unten müssen pickeln, haben nicht rauf dürfen. Haben typisch die drei Lieblinge wieder, oder? Vielleicht haben sie einfach auch das Herz in den Hosen. Ihr müsst euch mal vorstellen, was da abgeht, was das heisst für sie. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass Jesus sich in dieser Situation deftig aufgeregt hat. Es ist noch schön zu sehen. Es gibt nicht so viele Stellen, wo Jesus sich wirklich nervt. Und er macht auch kein Geheimnis daraus, dass er die liebe Not hat mit dem Unglauben der Jünger, dem Volk und der frommen Elite. Aber er ist eigentlich aufgewühlt, nicht weil da kein Glaube vorhanden wäre. Es ist nicht der Unglaube, den er dort im Sturm vom See auch angeprangert hat. Die Jünger haben den Gottesglauben. Aber was Jesus vermisst, ist das Vertrauen, dass der Glaube langt. Dass der Glaube, den sie haben, in eine Gottesbeziehung hineinwächst, wo wir Vertrauen haben, obwohl vielleicht die Sachen nicht so aufgehen, wie wir jetzt denken, dass sie sollten. Ich glaube, wenn Jesus die Möglichkeit gehabt hätte, hätte er dort schon die Himmelfahrt in Anspruch genommen und gesagt, hey, weißt du was, jetzt ist der Kessel voll, ich mag nicht mehr. Ich gehe jetzt, tschüss zusammen. Er hat es aber nicht gemacht. Gott sei Dank nicht. Umso bemerkenswerter ist, dass Jesus mit dem schwachen Glauben von dem Vater mehr anfangen kann als der Glaube der Jünger. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber die Forderung an einen starken Glauben kann manchmal ein Saustress sein. Es gibt ja die bekannten Sätze, du musst mehr glauben und dann wirst du gesund. Die sind ganz kernig. Oder du musst nur richtig beten oder ein bisschen mehr. Vielleicht ein bisschen anders, dann funktioniert es. Wenn es so würde gehen, wenn es irgendeine Formel gäbe, das wäre noch gut. Aber ich denke, das ist auch eine Pointe von diesem Text. Denn einerseits geht es nicht einmal so sehr um einen starken Glauben. Menge von uns haben den. Das ist lässig, das ist schön. Einige von uns haben den nicht. Ich sage, das ist auch okay. Aber was mich wichtig erscheint, ist, ob schwach oder stark ist eine Definition, die wir als Menschen machen, das eigentlich kann nur Gott in dem Sinn bewerten. Aber wichtig scheint mir, dass die Tür vom Herz zumindest offen bleibt, sodass Gott die Chance bekommt, in allem Unverständnis hinein, die Dämonen in uns hinein, die Gedanken, das Zermalmende, die inneren Streitgespräche mit uns und mit Gott, dass er dort Leben hineinbringen kann. Dass er wenigstens die Chance noch überkommt, hey, lass uns auf Augenhöhe bleiben. Ich lasse dich Gott nicht los, weil du lässt mich ganz sicher nicht los. Wir hatten gestern eine Trauung und haben das Bild von der holländischen Brücke gebraucht, die da auf und zu geht. Und die eine Seite, es ist um Kommunikation gegangen zwischen Mann und Frau. Lassen wir das Thema, das ist ein Riesenthema. Aber die eine Brücke, die eine Seite, wenn wir das vergleichen jetzt mit dem Ding, Gottes Seite ist immer drinnen. Die ist immer drinnen. Auch wenn er manchmal Mühe hat, haben wir gerade vorher gehört. Die Frage ist, ist unsere Brücke unten, sie darf mal schauen, aber kommt sie ja wieder runter. Sind wir noch auf Herzenshöhe mit Gott? Und das ist auch das Thema in dieser ganzen tumulten Geschichte. Ich glaube, dass unser Glaube unvollkommen darf sein, weil der Glaube von Jesus vollkommen ist an uns und er uns nicht aufgibt. Aber gehen wir zurück zu dem Volksauflauf. Ich finde das spannend. Dort stellt Jesus wieder eine Frage. Warum streitet ihr eigentlich? Wie wenn man es nicht wüsste. Aber bevor die Antwort kommt, tritt also der Vater, ihr könnt vielleicht das dritte Bild, haben noch versucht, ein bisschen herzuzoomen. Plötzlich tritt der Vater aus der Menge auf und übernimmt die Szene ringsum. Das Tohu Wabohu verschwindet förmlich. Es ist nur noch der Vater, der Sohn, der zappelt, und Jesus. Und der Vater konzentriert sich nur auf Jesus. Nur auf Jesus. Ihm ist es egal, was die Schriftgelehrten vom Volk denken. Er weiß, er hat ein besessenes Kind. Und das wirft in den Augen von der Kirche, von der Gesellschaft, ein ganz schlechtes Licht auf die Familie. Ein Bub, der besessen ist in einer Familie, das heisst, Gott hat die Familie gestraft. Die gehören nicht in die Familie der Gläubigen. Und das ist nicht erst jetzt, sondern sie klein. Müsst ihr euch das mal vorstellen, was das für eine Leidensgeschichte ist. Doch die Liebe von dem Vater zu dem Sohn, der Schmerz, die Sehnsucht nach Erlösung und Heilung ist so gross vom Vater, dass er alle Scham überwindet, alle Angst überwindet. Er geht führen und ruft: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Ich habe zu dir wählen. Aber du bist nicht da gewesen. Du bist nicht da gewesen, als ich dich gebraucht hätte. Warum lässt du das zu? Warum lässt du mich allein? So wie ein Vulkan. Und das hat mich an eine Geschichte erinnert. Vor anderthalb Jahren bin ich damals noch im Camp Moria mit einem Team. Es war einer in unserem Einsatzteam, wo ich über den Mittag bin und Kebab esse. Das ist mir Kebab von morgen früh bis zum Abend spät. Und er war Teil von einer Band, von einem Arbeitszweig von Campus für Christus, von Central Art. Und ich habe die Musik, das Musik-Arbeitszweig mitgenommen ins Lager und sie haben mit mündigen Flüchtlingen, also sprich mit Kindern und Jugendlichen, die geflohen sind und ihre Eltern nicht dabei waren, haben sie Musik-Workshops gemacht, haben musiziert. Sprache können sie nicht, aber Musik, das ist eine Weltsprache. Und da kann die Seele verarbeiten, da hüpft das Herz. Und ich bin dann mit ihm zu Mittag gegessen und wir können das so und plötzlich, also aus dem Nichts raus, mir ist der Kebab gerade so entgegengeflogen, schreite laut: Was denkst du eigentlich, was Gott sich vorgestellt hat? Wie kann Gott so etwas zulassen? Und er spielt in einer Worship-Band in der Kirche, ist er so, ist überzeugter Christ und der hat es verjagt. Weil da innen etwas hergewachsen ist, wo er einfach nicht mehr hätte können. Um die Story kurz zu machen, wir hatten ein gutes Gespräch gehabt, wir haben dann auch zusammen noch geheult, weil ich gesagt habe, du, das ist noch nicht, das, weißt, die Frage kenne ich auch. Und dann haben sie nachher ein Lied geschrieben oder sind dran über die Gefühle, die Welt, die sie dort erlebt haben mit diesen Flüchtlingen in Moria. Das ist ein kurzer Exkurs. Die Vulkane kennt ihr vielleicht auch. He? Zurück zu dieser Begegnung Jesus mit dem Vater. Wie gesagt, Szene interessiert uns nicht mehr. Hauptfokus Vater Jesus. Und wenn wir jetzt Jesus beobachten, das finde ich so gewaltig, wie er jetzt mit einer weiteren Frage ins Hauptproblem von dem Vater vorwärts rückt. Er stellt die Frage: Wie lange ist denn dein Bub schon krank? Was ist das für eine Frage für den himmlischen Oberarzt? Aber es ist eigentlich nur eine Frage, in diesem Prozess weiter hineinzukommen, an das Herz von dem Vater. Erzähl mir, wie lang ist dein Sohn schon krank? Und dann ist der Text, ihr habt es ja gehört, recht lang wird über die Krankheitszeit geschrieben. Der zappelt am Boden im Staub. Hinten um, seht ihr die Szene noch? Ist verrückt. Bis zu dem Punkt, wo das Leiden vom Vater während dem Verzählen so hoch kocht, dass er laut rausschreit: Tu mal etwas! Oder tu etwas, wenn du kannst! Und jetzt kommen wir zu der Frage: Was soll das heissen, wenn ich kann? Das klingt fast so, wie wenn jemand am Metzgermeister, der da draußen Servala brötle, sagt: Du, weißt du, hast du es im Griff mit deinen Servala? Weißt du, wie man Servala brötelt? Jesus gibt dem Vater keine Antwort, sondern stellt ihm nochmal eine Frage. Und dann kommt es. Dann kommt es aus der tiefsten Seelenschicht vom Vater. Ich glaube. Ich glaube, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Es steckt eine gewaltige Kraft in dem Schrei von dem Vater. Wir hören es buchstäblich. Und bringt die wirkliche Schwachheit, das wirkliche Ringen um Gottvertrauen auf den Punkt. Wir müssen fast Ehrlichkeit sagen, die Heilung ist fast nebensächlich. Es gibt dann eigentlich ein Happy End. Aber Jesus will zuerst das Herz von dem Vater heilen. Er wird hören, wenn er es rauskotzt. Und nicht irgendwie mit einer frommen Floskel den Herr jetzt im Griff, sondern: Wo bist du gewesen? Mein Unglauben oder ein bisschen Glauben, das ich kann, das bringe ich. Aber hilf meinem Unglauben. Und der Vater wendet sich mit dem Glauben-Unglauben gemischt an Jesus. Er sucht Hilfe und Nähe von dem, der wirklich helfen kann. Und Jesus, er schaut Jesus an und spürt, es ist nicht sein eigener Glaube, sondern es ist der Glaube Jesu, wo die Dämonen aus dem Leben vertreiben. Und gleichzeitig weiss er, dass kein Heilungsprozess zu erwarten ist, wenn er sich dem Glauben nicht ganz öffnet und sich nicht ganz und gar dem Jesus anvertraut. Egal, ob sein Sohn gesund wird oder nicht. Er bezeugt, ich glaube, und gleichzeitig klammert er sich im Bewusstsein von seiner Kleingläubigkeit umso mehr an Jesus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und jetzt kommt die Heilung. Erst jetzt mündet man langsam in die Szene ein, wo die Heilung vom Sohn stattfindet. Und es ist auffallend, wie lange Jesus den Bub eben in seiner Qual zappeln lässt und seiner Not überlässt. Sondern das Gespräch vom Vater ist absolut zentral. Er möchte das Herz vom Vater heilen. Punkt. Und nachdem der Vater seinen Glaubenszustand offenbart hat, heilt jetzt Jesus den Sohn. Er befiehlt: Fahr aus am Dämon, und er richtet den Bub auf. Das kann ja nur bedeuten, dass Jesus das Mass an Glauben von dem Vater gewürdigt hat, wo so stark vom Unglauben durchsetzt war. Jesus würdigt den Glauben. Oder darf ich sagen, den ungläubigen Glauben? Meine Lieben, wenn es an die entscheidenden Fragen im Leben geht, dann sind es nicht wir, die uns selber helfen können. Das ist uns bewusst. Und manchmal tut es einfach gut zuzugeben, wie der Vater: Ja, ich komme an meine Grenzen. Ja, mein Glaube ist voller Zweifel. Ich bin eigentlich am Verzweifeln. Ich habe noch ein bisschen Glauben. Und ich bringe dir das bisschen Glauben, das ich habe. Heute Morgen. Und ich bleiche dir den Glauben, der mit Zweifeln vermischt ist. Mehr habe ich nicht. Und meine Lieben, ganz ehrlich, mehr brauchen wir nicht. Das hat mich die Geschichte gelehrt. Wenn wir die Heilung von dem Sohn nochmal anschauen zum Abschluss, dann fällt mir noch etwas anderes auf. Die Heilung umfasst eigentlich drei Bereiche: Unreinheit, Stummheit und Taubheit. ein umfassendes Krankheitsbild der Gesellschaft, der frommen Elite und vom Volk. Unreinheit, weil sie ihre Eigenschuld, Hochnäsigkeit, Frömmigkeit und was auch immer nicht sehen. Sie wollen den Messias nicht. Sie sehen keinen Anlass, erlöst zu werden. Stummheit, weil sie nicht auf das Angebot von Gott durch Jesus Christus Antwort geben. Sie beten nicht an, ihre Müller bleiben geschlossen. Die Anbetung findet nicht statt. Und Taubheit, weil ihre Ohren für Gottes Reden schlicht verschlossen sind. Unreinheit, Stummheit, Taubheit. Und jetzt kommt das kindliche Verlangen von dem Vater im Glauben zu wachsen wollen und sich nicht laut abhalten, den Jesus aufzusuchen, wird zum Beispiel für das Volk, was Gott will. Der verachtete Vater wird zu einem Modell, wo Jesus am Volk vorhebt. Er setzt Vertrauen und Versöhnung mit seiner Geschichte aufs Spiel. Und was heisst das jetzt für uns zum Schluss? In dem Glauben, Unglauben gemischt, in dieser Spannung zwischen Hoffnung und Verzagen, in dem inneren Ringen. Es hat sehr viel mit Versöhnung zu tun. Ich glaube, der Vater hat sich schlussendlich mit seinem Schicksal, das ja nicht einfach ein Schicksal ist, versöhnt. Er hat vielleicht 20 Jahre seinen besessenen Bub eingeschliessen müssen. Er hat die verachtenden Blicke von seinen Mitchristen oder seiner Gesellschaft müssen aushalten. Das hat ihm fast das Herz zerrissen. Und er hat Gott gefragt, warum ich? Warum muss ich da durch? Sich mit Gott versöhnen heisst für mich, dass mir Gott in seinem Handeln recht geben. Das ist ein brutaler Satz. Dass mir Gott in seinem Handeln recht geben. Und dass er uns keine Rechenschaft schuldig ist, keine Erklärung, nicht einmal eine Antwort schuldig ist. Ich erkenne an, dass all seine Entscheidungen Ausdruck von seiner Liebe sind, auch wenn sie im Moment nicht zu verstehen sind. Ich kann es als Mensch nicht einordnen. Und da langt mein bisschen Glauben. Und ich stimme zu, dass die Bibel als sein Wort zuverlässig und wahr ist, auch dort, wo ich sie nicht packen kann, wo ich seine Theologie nicht verstehe und wo es mich nicht einmal in Bewegung setzt. Und ich glaube, dass Gott kein Verhinderer Gott ist. Ich glaube, dass Gott ein Retter Gott ist. Sich mit Gottes Handeln versöhnen, lassen, wie der Vater das gemacht hat, ist die Voraussetzung dafür, dass ich Gott überhaupt lieben kann. Und so kommen wir zu der eingängigen Frage zurück. In welcher Person oder Personengruppe siehst du dich da? Bergerfahrung, offener Himmel, wow, erhobene Hände. Der Weg runter ins Tal, mitten im Tohuwabohu oder in der Konfrontation, in der Versöhnung mit Jesus. Ich ranke im Kämpfen vom Vater, damit sein Sohn heil wird. Wo siehst du dich? Heute Morgen, in welcher Person? Vertraust du mir ganz, haben wir anfangs gestellt, dass ich kann, dass Gott kann in deinem Leben, wo immer du dran bist, unabhängig wie und wenn ich kann, sagt Jesus. Glaubst du an mich und meine Möglichkeiten in deinem Leben? Bist du mutig genug, mir deine Zweifel zu bringen heute Morgen? Und einfach zu sagen, Herr, ich glaube, hilf mir im Unglauben. Und das ist genug. Amen. Ich würde gerne noch beten. Vater, die Geschichte, die hat so viel mit unserem Leben zu tun. Und ich danke dir für den Vater, für den Mut, den er hatte. Die Zweifel, das Kämpfen vor dir zu offenbaren und nicht einfach in Fromm-Modus zu stellen, sondern auf dieser Vertrauensbasis das Herz öffnen mit der Sehnsucht, wir lassen dich nicht los, Gott. Wir glauben, dass du kannst heilen. Wir glauben, dass du kannst versöhnen. Wir glauben, dass du kannst wiederherstellen, so wie wir es gehört haben von der Gabriela. Und das nehmen wir mit in unser Leben, in diese Woche hinein. Wir bringen dir das, was wir haben, und das ist gut. Und du kennst den Rest. Du kommst auf uns zu. Auch heute Morgen bist du auf uns zugekommen. Wir nehmen die Hand und gehen vertrauensvoll mit dir in die kommende Woche. Danke vielmals. Amen.